Ein fast 25 Jahre altes Welt-ETF-Fossil, das kaum noch jemand auf dem Schirm hatte, schlägt gerade mit einer extrem simplen Idee fast die gesamte Konkurrenz. Zumindest bei der 3-Jahres-Performance. Aber Performance ist nur ein Kriterium, wenn wir herausragende Welt-ETF-Konzepte für die Wahl zum ETF des Jahres betrachten. Gemeinsam mit Jannis Lorenz, Geschäftsführer von Just ETF, stelle ich euch die 8 Welt-ETFs vor, die es auf die Shortlist beim Portfolio Award geschafft haben. Vom klassischen MSCI World bis zu ex-USA, Value ESG und einem Multifaktor-Ansatz. Und den besten, den wählt ihr. Wie das funktioniert und welche Konzepte dahinter, erklären wir jetzt. Vorher kommen noch ein paar Risikohinweise von unserem Chief Economist bei Scalable Capital, Christian Beröhl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Lange ist es her, dass wir bei Echtgeld TV das letzte Mal über ETF gesprochen haben und das hatte einen Grund. Und dieser Grund ist jetzt auch hier im Bild zu sehen vor meinem Gast, der gleich mit dazugeschaltet wird, der Teil dieses Ganzen ist, was wir da vorhaben, nämlich der Portfolio Award. Eine Auszeichnung, mit der wir hervorragende ETP-Leistungen prämieren wollen. Wir, das sind so ein paar Partner, unter anderem meine andere Firma, die DZB Media, in der wir eine Fachpublikation, eine Privatanlegerpublikation herausgeben und natürlich auch Echtgeld TV, aber auch unter anderem das Unternehmen, in dem mein heutiger Gast zum einen Chef und auch Mitglied des Expertenbeirats vom Portfolio Award ist. Herzlich willkommen zum ersten Mal bei Echtgeld TV, Jannis Lorenzen.
Vielen Dank. Freue mich, dabei zu sein, sowohl hier als natürlich auch beim Portfolio Award.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Zum einen natürlich auch das, was wir da vorbereitet haben, worauf wir gleich noch eingehen. Aber du bist jetzt auch zum ersten Mal hier. Und wir machen heute kein 7+3 Format, weil wir dafür gar nicht die Zeit haben, weil wir wollen ja die 8 besten Weltfonds, zumindest die 8 Weltfonds, die es aus der Vorauswahl in die Endauswahl geschafft haben, wo ihr dann abstimmen könnt, wer eigentlich aus eurer Sicht der Beste ist und wo wir dann ein Gesamturteil haben. Darüber wollen wir heute sprechen. Von daher machen wir ein bisschen verkürzte Fassung von den 7 Fragen und fangen aber vor allen Dingen mit dem Standard an. Wer bist du? Was machst du? Und warum macht dir das, was du tust, so viel Spaß?
Ja. Sehr, sehr gerne. Also wer bin ich? Jannis Lorenzen. Ich bin, ich würde sagen, so seit 2013 könnte man mich theoretisch online irgendwie zu Investmentthemen lesen, sehen, hören. Also schon eine ganze Weile dabei. Damals neben meinem Studium angefangen. So kann ich gleich noch 1-2 Worte dazu sagen. Mittlerweile Geschäftsführer bei Just ETF seit 2024. Parallel dazu auch, wenn man mal nach Aktienrebell schaut, unter dem Pseudonym selber Inhalte veröffentlicht. Auch hier auf YouTube, auf anderen Plattformen. Das heißt, ich spiele da irgendwie immer in so mehreren Welten mit, aber der gemeinsame Nenner ist immer, es geht ums Investieren, um Wissensaufbau, um auch mal nerdige Themen und sich darüber auszutauschen. Das Schöne daran, gerade jetzt im ETF-Bereich, aber generell, ich glaube, man tut damit etwas sehr, sehr Wichtiges und etwas, ja, sehr Gutes. Wichtig im Sinne von der Altersvorsorge. Wir alle wollen im Alter jetzt nicht an Altersarmut leiden und das ist, glaube ich, ziemlich unabhängig vom Geldbeutel. Da gibt es viele Dinge, die man machen muss. Man muss da gegen die Inflation arbeiten, vielleicht auch gegen Schwächen im eigenen Rentensystem. Und ich gehe davon aus, oder ich glaube da sehr stark daran, da tun wir alle was sehr, sehr Gutes dafür. Und deswegen glaube ich, das ist eine sinnhafte und eine sinnvolle Tätigkeit, hier fundiertes Finanzwissen zu verbreiten, gute Informationen bereitzustellen. Angefangen hat es bei mir im Studium, also ehrlicherweise mit einer wahrscheinlich schmerzhaften Erfahrung, familiär geprägt. Ich glaube, so fangen ganz viele Geschichten an. Aber letztendlich so Anlageentscheidungen im familiären Umfeld, die sich dann als ganz sicher erstmal so vorgestellt haben, die nach 3 Jahren nicht mehr so sicher waren, also wo das Geld ehrlicherweise einfach weg war. Und dann im Studium mal kennengelernt, okay, es gibt irgendwie auch sowas wie eine Finanzwissenschaft und irgendwie so Erkenntnisse, die Leute haben, wie bisschen verlässlicher sind als dieses, naja, ich bin halt einfach nur ein erfolgreicher Trader und werde durch Aktien reich. So ein Bild, was ich vielleicht naiverweise, vielleicht vom Elternhaus, aber einfach, ich habe es nie anders mitgegeben bekommen oder nie Dinge darüber gewusst und dann erstmal angefangen, die Dinge zu verstehen. Und wenn man so Dinge versteht, dann denkt man manchmal, okay, das müssen ja vielleicht noch ein paar mehr Leute wissen und könnten davon profitieren. Naja, und was ich nicht gedacht hätte, ist natürlich, dass ich dann irgendwann mal hier bei dir sitze. Aber das ist heute soweit. Genau, deswegen macht mir das eine Menge Spaß.
Und wie kam es dazu, dass Börse in deinem Leben eine Rolle zu spielen begann?
Ja, also im Grunde war es dieser eine, der Background. Also meine Mutter war es, die da eine Menge Geld in den Sand gesetzt hat. Eltern haben sich auch scheiden lassen und dann hat man da ja sowieso, glaube ich, nochmal andere finanzielle Themen, die man dann erst so richtig versteht. Und auf der anderen Seite in der Uni einfach mal angefangen, dann VWL zu studieren und zu merken, okay, da gibt es wirklich fundiertes Wissen. Also ich würde sagen, das Wissen wurde mir da eher aufgezwängt, als dass ich es gesucht habe. Aber dann habe ich gemerkt, irgendwie macht es ja doch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich das immer weiter verfolgt und es hat mich nie losgelassen, ja, bis heute.
Normalerweise sprechen wir ja dann auch über Aktien, die man gekauft hat, die man verkauft hat. Aber heute wollen wir ja vor allen Dingen darüber sprechen, wie man ganz, ganz viele Aktien zusammenpackt und dann zu einem Portfolio fertig verpackt auch in sein Depot kaufen kann. Wie ist es da bei dir? Du sparst regelmäßig?
Genau, die Sparpläne, die laufen immer weiter. Und hin und wieder gibt es mal Einzelaktienkäufe und hin und wieder gibt es mal Einzel-ETF-Käufe. Es gibt weniger Verkäufe, Buy and Hold. Genau, aber so mache ich es. Also ich sag mal, ich folge da der Lehre, die Sparpläne auszuführen.
Worum es uns beim Portfolio Award geht, ist euch dazu aufzurufen, den ETF des Jahres in ganz verschiedenen Bereichen zu wählen. Das kann der ETF des Jahres im Bereich Aktienwelt sein. Das soll er auch sein im Bereich Aktien Europa oder Aktien in Amerika. Aber dann geht es natürlich auch weiter. Wir haben Themenprodukte ausgewählt. Wir haben Multi-Asset-Strategien nebeneinander gestellt. Und das alles sollt ihr euch angucken. Ihr kriegt vernünftige Daten an die Hand, wo ihr immer sofort seht, was sind da beispielsweise an Assets under Management, wie war die Performance in den letzten 3 Jahren, wie sieht die Total Expense Ratio aus. Das alles bekommt ihr und dann habt ihr in 15 Kategorien die Möglichkeit, eure Stimmen, auch mehrere pro Kategorie abzugeben und dann seid ihr bei der Abstimmung mit dabei und wir erfahren gemeinsam, was die besten Produkte sind. Der erste Ablauf, und da waren Janis und ich dann mit dabei, war, dass insbesondere von Janis Seite aus, nämlich von Just ETF, ganz, ganz viele quantitative Auswertungen gefahren wurden. Und da ging es, Janis, da ging es um Assets Under Management, da ging es um Performance, da ging es um die Total Expense Ratio, also wo wir auch geguckt haben, welche Weltprodukte sind eigentlich die günstigsten in dieser ganzen Kategorie. Es ging um Wohler, es ging auch darum, dass man das ein oder andere ESG-Produkt mal speziell selektiert und sich rausnimmt. Und das war quasi die Stufe 1. Das war die quantitative Vorauswahl, wo ihr insbesondere die Daten beigesteuert habt und wir dann auch in der einen oder anderen Runde darüber gesprochen haben, wie wir Daten eigentlich auswertbar und vergleichbar machen wollen. Und da hilft eure Datenbank, in der eine ganze Menge an ETFs enthalten sind und wo ihr sehr, sehr viel Mühe darauf verwendet, diese Daten auch zu erheben. Wie viel Aufwand steckt hinter so einer Datenbank?
Ja, eine ganze Menge. Eigentlich ist es ja manchmal ein bisschen simpel. Du guckst ja irgendwie auf die Daten und wir erwarten bestimmte Daten einfach, ne? Also Fondsvolumen, TER und so weiter. Aber wenn man mal tiefer reingeht und man macht das mal mit einer gewissen Skalierung, also bei uns heißt Skalierung halt, wir machen es dann europaweit, aber auch die ganzen tausende ETFs, die wir in Deutschland haben, da gibt es immer irgendwelche Sonderfälle. Da wird mal ein Index getauscht oder da sind Daten, die wir von unterschiedlichsten Providern beziehen, sind mal nicht aktuell und wir aggregieren das. Indexbeschreibungen, also Dinge, auf die wir ja selber als Anleger Wert legen und irgendwie eine Entscheidung beruhen lassen, die muss halt dadurch abgebildet werden. Das muss akkurat sein und da sitzen bei uns wirklich jeden Tag Leute dran und stellen neue ETFs online, prüfen ETFs, passen Datenfelder an. Manche berechnen wir selber, manche bereinigen wir, manche stellen wir nicht da, weil wir sie zu inakkurat finden von den Datenprovidern. Also ich habe es mir immer einfacher vorgestellt, ehrlicherweise.
Wie viele Menschen sind da tätig?
Also ich würde sagen, bei uns sind es 2 Menschen, die sich vorrangig auf das Thema ETF-Daten stürzen und auch natürlich so, was wir mit diesen Daten machen. Genau, was schon nicht so ganz wenig ist, dafür, dass wir auch noch andere Dienstleister bezahlen, die uns diese Daten schicken, mehrere, plus unsere ganze IT ist auch noch kommt noch on top, die das Ganze sicherstellt. Ja, aber das gehört dazu. Das müssen wir auch machen. Das ist unser Job.
Und jetzt hatten wir diese quantitativen Daten von Just ETF, haben die eben in eine Übersicht reingegossen. Und dann war ein Expertenbeirat, den wir aus Partnern von der Veranstaltung zusammengestellt haben, dazu aufgerufen, diese quantitative Vorauswahl, das waren meistens so 12 bis 15 verschiedene Produkte pro Kategorie, noch zu ergänzen. Denn an der einen oder anderen Stelle, und das betrifft den Weltbereich eben genauso wie Europa, wie Asien, wie Emerging Markets, da ist es eben so, dass dem einen oder anderen Menschen immer noch mal Produkte einfallen, die eigentlich auch ganz gut dafür geeignet wären. Wichtig dabei war, dass die Produkte, die bei uns in die Abstimmung reinkommen, älter als 2 Jahre sind. Also dass sie schon mal eine gewisse Zeit am Markt waren. Wenn sie diese 2 Jahre noch nicht erreicht haben, dann waren sie nur in der Newcomer-Kategorie zugelassen, weil wo im Grunde genommen alles nominiert werden konnte. Aber hier in dieser speziellen Kategorie musste das Produkt älter als 2 Jahre sein. Zielgerichtet wäre uns sogar am liebsten, wenn es 3 Jahre besteht, weil dann können wir ein Kernkriterium mit aufführen, nämlich eine 3-Jahres-Performance, was hier auch dann bei allen Produkten erreicht wurde. Aber so war der Expertenbeirat dazu aufgerufen, Ergänzungen vorzunehmen. Und in diesem Beirat sitzen Ralf Andres, das ist der Mitgründer von mir, der mal die DZB Media mit mir zusammen gegründet hat. Daniela Helemann ist unsere Chefredakteurin, die darauf eben dann auch nochmal ihr Auge richtet, ob das alles einfach neutral ausgewählt ist und ihre Produktvorlieben auch beigesteuert hat. Und dann sind noch mit dabei Kai Achternbosch von Lang & Schwarz, Janis Lorenzen hatten wir schon, Lars Reichel von Getex und Matthias Schmidt, den ihr ohnehin schon durch seine Gastauftritte hier kennt. Ich war auch noch mit dabei und das waren dann 7 Menschen, die für diese jeweiligen Kategorien eigene Vorschläge nochmal eingereicht haben. Und da sind dann eben auch ein paar Vorschläge gekommen. Alleine im Weltbereich waren es 7 zusätzliche Vorschläge, die eingereicht wurden. Und zu denen dann wiederum, nachdem die Einreichung erfolgt ist, der Expertenbeirat wieder dazu aufgerufen war, so eine Vorabstimmung vorzunehmen. Und diese Vorabstimmung, die wir da gemacht haben, die hat dann dazu geführt, dass diese 8 Produkte, die ihr hier seht, die ihr euch auch selber aufrufen könnt, die Watchlist zu den 8 Weltprodukten, haben wir bei Just ETF verfügbar gemacht. Könnt ihr euch nach der Sendung oder während der Sendung eben auch schon aufrufen und die Sendung quasi mit dieser Watchlist auch sehen. Das sind die 8 Produkte, die damit dabei sind. Und die gucken wir uns jetzt erstmal, Janne, so ein bisschen an. Und nutzen eben vor allem die Bandbreite, die ihr da eben bietet, wo man ja sich im Bereich der Spalten einfach selber das so zusammenstellen kann, wie ich es jetzt in meiner Form gemacht habe. Mir ist eben wichtig, dass ich die Jahre 23, 24, 25 in der Performance-Wertung mit drin habe, dass ich eine 3-Jahres-Performance mit drin habe. Die 3-Jahres-Performance ist ja auch für den Portfolio Award etwas, was wichtig ist. Na, und dann so ein paar andere Sachen, die dann eben noch drin sind. Eine Tabelle kann für mich eigentlich gar nicht breit genug sein oder viel Informationen noch enthalten. Und wir haben auch die Wertpapier-Kennnummer drin, nach der übrigens die Abstimmungsvorschläge bei uns sortiert sind. Das ist ein bisschen mal was anderes, aber wir mussten irgendeinen Weg finden, wie wir das Ganze sortieren. Und irgendwie kam Ralf Andres dann auf die Idee, lass uns das einfach nach WKN machen. Und so haben wir dann einfach gesagt, machen wir es so. Und was dabei dann auffällt, ist, dass ein Produkt, wir haben hier mal nach Auflagedatum sortiert, weil man das ja selten macht, dass man nach WKN sortiert. Und das sieht an der Stelle eben auch Just ETF nicht vor. Wir haben nach Auflagedatum sortiert, Janis. Und da kam ein Produkt dann in dieser Abstimmungsreihenfolge an die erste Stelle und auch in die Top 8 unserer Auswahl, von dem ich persönlich schon gefühlt 2 Jahrzehnte nicht mehr was gehört hatte, nämlich der Dow Jones Global Titans Index, der ja schon ein wirklich altes Fossil am ETF-Markt ist.
Ja, also ich glaube auch da, ne, ich habe ja vorhin erzählt, wann ich so gestartet bin, 2013. Also der ETF, der hat mich da deutlich übertrumpft. Und eigentlich Auch ich habe selten von diesem ETF gehört. Ich war so ein bisschen überrascht sogar, dass er da drin gelandet ist. Aber Grund dafür ja die starke Performance, gerade der letzten Jahre. Also was der ETF ja macht, und ergänzt mich da gerne, wenn du da aus deinen fast 25 Jahren Erfahrung da noch den ein oder anderen Twister quasi kennst. Aber letztendlich geht es ja darum, eigentlich 50 Megacaps abzubilden, so nach unterschiedlichen Kriterien. Das ist dann irgendwie Größe und Umsatz und so, wie ich es lese, auch noch eine Profitabilität. Also, und dieser Megacap-Ansatz, der ist ja schon populär geworden, ihn zumindest mal zu diskutieren in den letzten Jahren, mit ganz unterschiedlichen Meinungen, ne? Also so nach dem Motto, wer den Markt schlagen will, der hat das irgendwie nicht geschafft, ohne auf die Megacaps zu setzen. Andere sehen darin jetzt irgendwie das große Klumpenrisiko. Also ich würde sagen, legitime Meinungen, die man da strategisch diskutieren kann. Und der reitet natürlich total das Pferd, naja, wenn die Megacaps gut performen, dann kommt dieser ETF zum Vorschein. Und ich würde sagen, das ist das Ergebnis, ne? Also deswegen hat er sich definitiv mal verdient, und auch rein quantitativ natürlich belegbar, dass er hier weit oben mit dabei ist.
Wir reden hier bei EchtGTV ja immer wieder über den Zinseszinseffekt. Aber der funktioniert nur, wenn die ausgeschütteten Dividenden auch direkt weiterarbeiten und nicht erst wochenlang auf dem Verrechnungskonto herumliegen. Aber manchmal ist es im Leben ja so, dass man etwas anderes, dem Prüfen eines Dividendeneingangs, vorzieht. Für einige schwer vorstellbar, aber glaubt mir, es ist so. Oder es wird irgendwann so sein. Wirklich. Und für die Freunde des Müßiggangs oder auch einfach für die an Komfort Interessierten gibt es jetzt den Autopiloten für Dividenden. Bei Scalable heißt das DRIPS, Dividend Reinvestment Plans. Damit werden eure Ausschüttungen aus sparplanfähigen Aktien und auch auf eure ETFs ab sofort vollautomatisch und gebührenfrei genau in die Aktie oder den ETF reinvestiert, wo sie herkommen. Dabei kauft Scalable für euch auch Bruchstücke, sodass wirklich jeder Cent sofort in die nächste Runde im Zinseszinskarussell steigt. Einmal im Portfolio bei Einstellungen und Dividenden reinvestieren, den Schalter umlegen, fertig. Und wenn ihr euch genau das nicht anschauen könnt oder nicht aktivieren könnt, dann habt ihr wohl noch kein Konto bei Scalable und verzichtet aktuell auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viel mehr. Vielleicht ist es ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Ja, das Spannende bei dem ist eigentlich wirklich, dass ich der Meinung bin, ja, und das ist, kann ich jetzt selber auch gar nicht so genau sagen und habe das auch nicht nochmal separat nachrecherchiert, aber dass ich der Meinung bin, dass ich Ende der 90er von diesem Indexkonzept gehört hatte, so in der Zeit, als ich ein Praktikum bei NTV gemacht habe, das war so 1998. Ich meine, dass wir den da in der Redaktion auch diskutiert haben. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes und sehr einfaches Konzept ist. Nämlich einfach die riesengroßen Dickschiffe der Weltwirtschaft da einfach reinzuladen. Und wenn man dann auf das Porträt bei euch reingeht, dann sieht man ja bestimmte Sachen. Man sieht zum Beispiel sofort etwas, was in die Augen fällt, nämlich eine verhältnismäßig hohe TIR 0,51 ist ja gleich der erste Anker, den ihr setzt. Oben links steht unter dem Namen, unter dem Logo gleich mal, was kostet das Ganze. 0,51 ist da schon mal, was wirklich in die Augen fällt. Wir haben es auch im Vergleich dann drin. Das ist im Bereich der Produkte, die wir hier haben, das teuerste. Aber ist hier eben eine Situation, es ist ein wirklich alter ETF, der wird dieses Jahr 25 Jahre alt und die Zusammensetzung ist dann eben ganz klar, da ist nur Zeug in Anführungsstrichen drin, was man kennt. Eine Apple mit 8,5%, eine Nvidia ist mit 8% gewichtet, eine Microsoft ist drin, eine Amazon ist drin, eine Broadcom. So, 59% des Fondsvermögens, 59% sind durch die Top 10 abgebildet. Ja, und da die größten Unternehmen aus den USA kommen, ist es eben auch so, dass 80,5% der Ländergewichtung sich in den USA ansiedeln. Was ich ganz amüsant finde, ist, es ist ja immer so, wenn Taiwan Semiconductor irgendwie so in den Top 10 drin ist, dann ist Taiwan in der Regel auch ganz gut gewichtet. Hier immerhin mit 5%, was allein nur durch ein Unternehmen dargestellt wird. Und ja, das ist die Aufstellung. Also ein wirklich schönes, ein wirklich altes Konzept, was damals, als die ersten ETFs auf den deutschen Markt kamen, dann eben von iShares umgesetzt wurde und investierbar gemacht wurde. Der ETF hat jetzt so 2,8 Milliarden Assets under Management und ist, Janis hat es gesagt, eben in diese Auswahl reingekommen, die wir hier haben, über die Performance-Komponente, also in die Vorauswahl reingekommen, wo insgesamt drei Produkte sich auf einmal wiedergefunden haben, nämlich der Global Titans 50, dann der MSCI World Momentum ETF, der ist damit reingekommen und, oder einer, das war hier einer von X-Trackers, und dann ist der MSCI World Value Factor auch mit reingekommen. Denn es ist eben das eine, dass diese Dickschiffe in den letzten Monaten, in den letzten 36 Monaten besonders gut funktioniert haben. Aber was eben auch als Strategie sehr, sehr gut mit dabei war in den letzten drei Jahren, war die Value-Strategie, die dann eben auch hier mit reingekommen ist. Und wenn wir das Ganze mal hier jetzt in einer anderen Art nach den letzten drei Jahren sortieren, sieht man im Moment sogar, dass es der Performance-stärkste ist. Wichtig dabei, wenn ihr das Ganze dann auf der Website euch anguckt und da die Daten seht, die unterscheiden sich einfach deswegen, weil wir natürlich einen gewissen Redaktionsschluss haben und die Daten von da nehmen und ihr hier bei Just ETF dann auf der Seite, wenn ihr euch diesen Link anguckt, aktuelle Daten habt. Aber so sind wir dann beispielsweise auf den zweiten Kandidaten gekommen. Der World Momentum hat es in der Abstimmung zum Beispiel nicht in die Top 8 geschafft. Der Value allerdings schon. So, den Value, Moment mal, den blende ich jetzt hier mal ein. Genau, den Value allerdings schon. Und da würde ich sagen, den Value allerdings schon, da übernimmst du dann einfach und sagst ein bisschen was aus dem Stand zu diesem ETF.
Gerade hier beim Value, da muss ich sagen, bin ich relativ froh, wenn ich in mein eigenes Depot gucke. Den habe ich drin, aber das war wirklich jahrelang. Ging da nicht viel, muss man sagen, beim Value-Faktor. So die Diskussion, die mich auch seit jeher begleitet, ist Value Investing eigentlich tot? Aber es ist schon super spannend zu sehen, dass wir im Momentum, da hatten wir ja irgendwie auch diese ganze Tech-Welle, die da mitgeritten wurde und Halbleiter. Und dann hatten wir es auch bei den Mega-Caps. Und jetzt haben wir Value, was ja erstmal wie ein ziemlicher Widerspruch klingt. Aber wir hatten wohl viele Aktien, die sehr günstig bewertet waren. Plus wir haben auch Aktien hier drin, die auch aus dem Halbleiterbereich kommen, die optisch günstig bewertet sind. Also das klingt eben nach Widerspruch, es muss es aber nicht immer sein. Und das hängt auch damit zusammen, wie so ein Index dann gebaut ist. Zum Beispiel hier im Hintergrund wird dann gefiltert nach Kurs-Buchwert-Verhältnis, nach Kurs-Gewinn-Verhältnis und Enterprise-Value zu operativem Cashflow-Verhältnis. Das ist noch dann ein Ticken komplizierter. Aber wenn wir Halbleiter-Aktien haben, die machen wirklich enorme Gewinne. Ne? Und dann läuft der Kurs zwar mit, aber der Gewinn läuft auch mit. Das Risiko ist so ein bisschen, der Kurs bricht ein und dann ist es nur optisch günstig. Das sind so die Logiken dahinter. Aber das führt einfach dazu, dass natürlich hier auch bestimmte Aktien drin landen können. So, und wir kriegen es nie genau aufgedröselt, warum genau kommt jetzt diese gute Performance zustande. Also welche Aktien oder welche Gruppe war das? Aber wir sehen eben hier auch in den Sektoren, wir haben hier über 30% Technologie beispielsweise drin. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz typisch, dass Leute sowas in einem Value-ETF erwarten würden, aber das ist hier die Praxis und dadurch halt eine ziemlich starke Rendite in diesem Jahr höher als ein MSCI World. Ich glaube, der MSCI World liegt jetzt heute so bei plus 12% Year-to-Date. Der Value-Faktor, glaube ich, so bei 35% und der Momentum bei 30%. Also ich glaube, es gab wenige Jahre, wo Value-Investoren mal so viel zu lachen hatten. Aber wenn der dann in irgendeinem Jahr mal mit in diese Auswahl gehört, dann auf jeden Fall jetzt.
Generell ist es aber so, dass Value, und deswegen steht ja immer, so, jetzt habe ich den Finger auch an der richtigen Stelle, deswegen steht immer James O'Shaughnessy quasi hinter mir, what works on Wall Street. Value ist einfach eine über Jahrzehnte erfolgreich nachgewiesene Strategie, die allerdings wie jede Investmentstrategie auch ihre Phasen von Underperformance hat. Und was jetzt hier in dieser Gesamtauswahl einfach so total schön ist, dass wir mit den Performance-Spitzenreitern, die wir in der Liste hatten, in der Vorauswahl für uns, mit Global Titans, mit World Momentum und mit Value Factor, drei komplett unterschiedliche Strategien hatten, die trotzdem auf der Performance-Komponente sehr, sehr gut funktioniert haben. Was mir ansonsten beim Value, der in der Tat auch in der Familie eine gewisse Rolle spielt, immer wieder gefällt, ist diese Kaprizierung auf Bewertungsverfahren und natürlich auch, dass er aufsetzt auf einem Indexkonzept, was ja zu den Lieblingen von Deutschland Sparern gehört. Und nein, wir sind jetzt eben nicht beim DAX, sondern das haben viele von euch in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren eben komplett geändert, dass seit der Finanzkrise und seitdem immer jüngere Anleger auch an die Börse und vor allen Dingen zum Sparplan gefunden haben, dass die gesagt haben, diese Deutschland-Investments, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Idee. Lass uns doch einfach mal weltweit und breit investieren. Und da hat es auch ein ETF in die Endauswahl geschafft, der im Grunde genommen der große Bruder oder die große Schwester vom MSCI World Value Factor ist. Und das ist der MSCI World selber. Aus diesem Universum vom MSCI World, den wir hier in der Kandidatenliste mit dabei haben, repräsentiert durch Invesco, ausgelöst auch dadurch, weil es das preiswerteste Weltinvestment ist, was es in unsere Endauswahl geschafft hatte, mit 5 Basispunkten, 0,05%. Dafür könnt ihr ein weltweites Aktienportfolio aufbauen, bestehend aus ungefähr 1.300 Unternehmen. Also ein absoluter Wahnsinn, was da an Leistung geboten wird. Und um nochmal diesen einen Rückgriff auf den Value Factor zu machen, von den 1.300 Unternehmen bleiben eben nur 400 übrig, wenn der Value Factor da einmal rübergelaufen ist. Aber beim MSCI World, da kommt erstmal alles rein, was in den Industrieländern zu Hause ist und was dann die Kriterien, nämlich vor allen Dingen Größenkriterien erfüllt, Janos.
Ja, genau. Also hier im MSCI World, da müssen wir ja sagen, da sind wir wirklich im Bereich, ne? Also quasi Zewa-Taschentuch, das ist die eine Marke, die jeder kennt. Und hier haben wir mit 0,05% einen drin, der wirklich enorm günstig ist. Irgendwann letztens wurde ich mal gefragt, ob diese Preissenkungen noch irgendwie weitergehen oder ich glaube, da kommen noch mehr und irgendwie, die purzeln immer weiter rein. Ne? Man denkt sich irgendwie, so viel kann man da doch gar nicht mehr rausholen. Und jetzt liegen wir hier bei 0,05%, haben hier ein signifikantes Volumen drin und bilden hier einfach Industrieländer ab mit am Ende mit mittelgroßen und großen Aktien.
Ja, man muss sich das, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, man muss sich das auch vergegenwärtigen. Wenn wir jetzt bei 5 Basispunkten sind, muss man sich ja einfach mal klar machen, wenn die einen Basispunkt nochmal wegnehmen als Invesco, dann gehen die Erlöse beim Unternehmen und also Invesco macht das ja auch nicht nur, weil sie gut gelaunt sind und nur, weil sie einen guten Service bringen wollen. Die müssen ja auch Gehälter bezahlen. Aber wenn sie von den 5 Basispunkten, die sie für dieses Produkt jetzt nehmen, nochmal einen wegnehmen, dann reduziert sich die Einnahmen aus diesem ETF eben um 20%. Und von daher würde ich die Wahrscheinlichkeit für relativ gering achten, dass da jetzt noch besonders viel Luft nach unten drin ist. Ich will es nicht ausschließen, aber die haben ja jetzt gerade gesenkt. Das war, glaube ich, erst vor 2-3 Monaten, dass sie diese Senkung durchgeführt haben. Und ich glaube, in dem Vergleich, sind sie die günstigsten, die wir hier in der Auswahl haben, mit eben genau diesen 5 Basispunkten.
Ja, also gehe ich auch mit. Ich meine, rein mathematisch, so viel Luft hat man da nicht mehr. Was immer noch mal sein kann, dann machen die vielleicht Wertpapierleiheerträge und teilen die sich so ein bisschen auf. Also es gibt noch so ein paar Wege, wie man dann Geld verdient, aber ehrlicherweise, das geht nicht unendlich so. Aber erstmal ist es super, nicht nur für Leute, die hier investieren, sondern Preisdruck, Kostenkampf in jeder Hinsicht. Also bei allen MSCI World ETFs, da gibt es einfach welche, die sind sehr lange schon aufgelegt, die sind sehr groß gewachsen, da liegt sehr viel Geld drin. Und jetzt haben wir hier einen günstigen ETF und da müssen sich alle anderen jetzt überlegen, auch in Deutschland mit dem Altersvorsorgedepot, da gibt es sicherlich viele Anleger, die jetzt nochmal überlegen, wohin geht denn jetzt eigentlich mein Sparplan? Und da kann es schon gute Gründe geben, da mal eine Kostenreduktion einfach mitzunehmen. Also einfach Preiskampf in dieser ganzen ETF-Front, also Produkte, die ja immer besser und besser werden mit jedem Jahr, einfach weil es gibt mehr davon und sie werden günstiger. Und selbst die so bisschen mit dem MSCI World zu tun haben, also der Value oder der Momentum. Auch die können sich jetzt nicht völlig von der MSCI World Preislogik oder den ETFs darauf entfernen, weil ab irgendeinem Punkt sagen Leute vielleicht schon, naja, Faktor schön und gut, aber wenn es jetzt viel, viel zu teuer ist, dann macht man es eben nicht. Und so haben wir einfach in der Breite immer günstigere Produkte und das ist eigentlich so die Speerspitze, würde ich sagen, die das so anführt. Und also hat Invesco gut gemacht, kann man nur positiv hervorheben.
Was Invesco auch macht, und das haben wir in früheren Sendungen mit Invesco ja schon öfter herausgestellt, ist diese synthetische Replikation, die insbesondere dann auch bei US-amerikanischen Investments einfach Performance-Vorteile bringt und weiterhilft, dass dieses Produkt einfach gut läuft. Jetzt haben wir aber bei dem Thema synthetische Darstellung ganz oft ein Problem. Und da ist ja optimal, dass ich den Chef von Just ETF da habe. Da kann ich gleich mal ein bisschen anfangen zu motzen, weil wir natürlich einen Reiter hier sofort schmerzlich vermissen. Das ist die Zusammenstellung, die wir bei dann physisch replizierenden sofort haben. Da habt ihr immer diesen Zusammensetzungsordner drin. Warum ist es hier so, dass ihr nicht für diesen ETF mit abbildet, wie die Zusammensetzung ist? Denn dadurch, dass man relativ schnell bei euch ja auch dann auf das Porträt von diesem ETF kommt, ist es auf der Seite 2 vom Factsheet dann eben auch so, dass man zum einen die regionale Aufteilung, die Branchenaufteilung und eben auch die Top 10 sieht, was ich gleich nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt holen will. Aber zunächst mal, wenn ich dich schon zu Gast habe, Janis, und auch mal ein bisschen motzen darf, dann einfach die Frage, warum ist es bei den synthetischen ETFs dann so schwierig, diese Daten in diese Datenbank reinzubringen?
Ja, also berechtigte Frage. Ich würde sie mir auch stellen. Die Problematik ist ja bei dem synthetischen ETF, letztendlich liegen die Aktien des MSCI Worlds da nicht wirklich drin, sondern da gibt es einen Sicherheitskorb, der gestellt wird. Das können ganz andere Wertpapiere sein, das können Staatsanleihen sein, das können ganz andere Aktien sein, das können Aktien aus Schwellenländern sein.
Extrem gerne genommen werden japanische Aktien?
Ja, kann gut sein. Das heißt, auch bei den jeweiligen ETFs müsste man immer wieder reinschauen, welche das sind, und auch auf die gleichen Indizes machen die Anbieter es teilweise unterschiedlich. Auch im Geldmarktbereich, da gibt es jetzt auch Konzepte, wo ja, mal sind da Staatsanleihen drin, mal sind sogar Aktien quasi der Sicherheitskorb für Geldmarktprodukte, weil man über diese Aktien im Sicherheitskorb wiederum Zusatzerträge erzielen kann und gewissermaßen dann auf eine Outperformance spekuliert. Klingt jetzt alles nach Finanzhokuspokus. Ich will auch nicht abstreiten, dass da ein bisschen Kreativität auf jeden Fall mit reinspielt, aber das, also ja, die Finanzbranche lässt sich Dinge einfallen, um mehr Rendite zu bekommen. Die Ursprungsfrage letztendlich, das ist eigentlich der Hintergrund, das ist die Schwierigkeit. Wir kriegen standardmäßig da Daten angeliefert, wir füllen Daten selbst aus. Und bei synthetischen ETFs ist es technisch gesehen nicht so, dass diese Aktien wirklich dort liegen, obwohl natürlich der Index abgebildet wird. Also auch fairerweise, ne, da können wir uns ja auch Dinge überlegen, wie dass man sagt, okay, wir ziehen uns einfach die Indexdaten raus. Die Index-Provider übrigens, die sind sehr zurückhaltend, damit Daten rauszugeben. Deswegen müssen wir schon auf Daten vom
ETF. Die sind da nicht sehr zurückhaltend, die verlangen da sehr, sehr viel Geld für.
Genau, wahrscheinlich, die verlangen Geld und dann sind wir sehr zurückhaltend.
Ja, genau.
Also, ja. Aber das könnten so Wege sein, oder dass man sagt, man nimmt es jetzt irgendwie, man schaut vom Pendant an, weil prinzipiell offensichtlich jeder weiß, was in einem MSCI World drin wäre, und das, was wir wirklich sehen wollen, ne, bei einem physischen wie bei einem synthetischen, ist eigentlich das Gleiche. Ne? Du willst sehen, dass da ganz vorne da irgendwie Apple oder Nvidia, ne, mit dabei sind.
Und genau, deswegen muss man bei synthetischen eben dann mitunter auf die Darstellung dort verzichten und dann einfach sagen, dann gucke ich mir mal das Factsheet an, und da ist es eben so, und darum ging es mir jetzt auch nochmal in Abgrenzung zum Value-ETF hier nochmal auch die Unterschiede bei einem Weltportfolio darzustellen. Also wir haben hier in den Top 5 Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet im MSCI World. Die Micron kommt mit 1,22% auf Platz 10 und ist im Value-ETF im Moment auf Platz 1 mit einer Gewichtung, die dem Zehnfachen derer im MSCI World entspricht, nämlich bei knapp 12%. Und dahinter kommt dann eigentlich nicht wirklich etwas, was in den Top 10 ansonsten noch eine Rolle spielt. Also vor dem Hintergrund, das ist schon sehr, sehr beachtlich, dass aus einem Universum von 1300 Unternehmen dann wirklich ein komplett anderes Ding zusammengesetzt wird. Und dass eine Micron hier jetzt eben mit 12% gewichtet ist, liegt daran, dass der Rebalancing-Zeitpunkt eben offensichtlich so gewählt war, dass es sehr, sehr gut gepasst hat. Das sind dann eben Informationen, wo man auf der Seite von iShares eben auch eine ganze Menge dazu findet, unter anderem eben auch dazu, wie das Rebalancing aussieht, hier also halbjährlich. Und wir haben schon oft die Qualität der Website von iShares gelobt, aber eine Sache hätte ich da noch. Ich würde mir total wünschen, dass die Rebalancing-Daten dann auch gleich mit neben dem Rebalancing-Intervall stehen. Das wäre ganz schön, das zu sehen, damit man einschätzen kann, wann das Ganze eigentlich stattfindet. Ich weiß natürlich, dass man in die Verkaufsprospekte, in die anderen Dokumente mal reingehen kann, aber das ist schon mal eine Information, gerade wenn es um dieses Value Investing geht, da zu wissen, in 2 Wochen, in 4 Wochen, in 6 Wochen ist es wieder soweit. Das wäre ganz schön. Wenn wir zum Invesco zurückkommen, dann haben wir jetzt eigentlich, Janis, schon mal die ersten 3 Produkte, die nominiert sind zum ETF des Jahres, besprochen. Wir haben den Dow Jones Global Titans gehabt, wir haben den MSCI World gehabt als quasi das Mutterprodukt, der deutschen Sparplaninvestoren mit dem günstigsten am Markt befindlichen World ETF, den wir hier in der Auswahl haben. Und wir haben den MSCI World Faktor besprochen. Aber wenn wir über den MSCI World reden, dann haben wir ja auch noch mal Luft nach oben, was die Anzahl der enthaltenen Unternehmen, die Anzahl der enthaltenen Länder anbelangt. Und da gibt es dann auch noch ein ganz, ganz besonderes Dickschiff, was eben auch in die Endauswahl gekommen ist. Und zwar deswegen, nicht weil die Performance in den letzten Jahren so gut war. Da hat es nicht zu der Spitzenplatzierung gereicht, obwohl sie auch gut war. Aber sie ist deswegen reingekommen, weil drei Beiräte dieses Produkt nachnominiert haben. Und es handelt sich dabei um den State Street, Spider, MSCI, All Country, World Investable Market Usage ETF, US-Dollar Unhedged Accumulating. Also ganz, ganz viele Begriffe, die in diesem Namen, der sogar zweizeilig bei euch ist, Janis, dargestellt wird, für ein außergewöhnliches Konzept, wo in der ersten Zeile neben der TER von 0,17 vor allen Dingen auf der rechten Seite eine Zahl direkt quasi aufleuchtet, wenn man dafür sensibilisiert ist, 4.982 Positionen, die man mit diesem ETF eingeht. Absoluter Wahnsinn.
Ja, das ist so. Also da redet man dann schon so Richtung Ultradiversifikation. Ein anderer ETF macht das auch noch ganz gerne. Wenn wir beim MSCI World von 1.300 Aktien kommen, dann ist das halt schon nochmal enorm viel mehr. Ich glaube so, dass Universum insgesamt, dann kommt man vielleicht so auf 9.000, 10.000 Aktien, die maximal irgendwie realistisch wären. Man muss ja auch sagen, irgendwann werden die Unterschiede auch immer geringer, weil man ja nur noch kleinere Aktien dazu nimmt. Aber hier hat man dann noch die, eigentlich das, was wir uns unter einem Weltansatz, ne, wenn man wirklich die ganze Welt begreift und nicht nur die Welt als Industrieländer versteht, drin haben, nämlich auch die Schwellenländer. Entwicklungsländer sind hier jetzt nicht drin, die sind auch nochmal schwerer abzubilden und da ist dann kaum Börsennotierung. Aber Schwellenländer haben wir hier drin. Und wir haben hier kleine Aktien drin. Also Schwellenländer sind inbegriffen in dem All-Country World und dann Investable Market oder IMI liest man dann oft. Da haben wir eben noch die kleinen Aktien, wo man ja auch so davon ausgeht, nach der Lehre, alles immer, kann alles diskutiert werden, aber dass kleine Aktien tendenziell etwas mehr Risiko haben und deswegen tendenziell langfristig auch etwas mehr Rendite liefern können. Ist mal passiert, ist mal nicht passiert, aber das ist auch so ein bisschen, man könnte sagen, eine Mini-Faktor-Prämie, die hier mit drin steckt. Im Wesentlichen zielt dieses Produkt aber natürlich darauf ab, wirklich die ganze Welt abzubilden und immer noch günstig zu sein. Also 0,17%, das sehen wir hier im Vergleich. Und hier werden ja wirklich, hier müssen viele Aktien abgebildet werden, über Währungsräume, über Regionen hinweg. Also da steckt schon so ein bisschen Arbeit dahinter, bei jeglicher Automatisierung, die die Index- und ETF-Anbieter hier haben. So, aber das würde ich sagen, ist ein sehr gutes Allrounder-Produkt. Also wenn man über Dinge nachdenkt, wie kriege ich eigentlich ein Portfolio mal mit einem ETF aufgesetzt, also keine Anlageberatung. Aber das sind so die Produkte, die da üblicherweise dann auch mal in den Ring geworfen werden.
Ja, und wir haben früher mal ein Format gehabt, Christian und ich, wo wir einfach Just One gesagt haben. Und das ist quasi die Mutter aller Just One-Konzepte, weil man da eben alles drin hat. Man hat die Industrieländer drin. Man hat die Schwellenländer drin. Man hat kleine Unternehmen drin. So, und da muss man sich selber eben die Frage stellen, finde ich das einfach in Ordnung, dass ich wirklich in ein Produkt investiere, mich danach erstmal nicht wieder drum kümmern muss? Oder will ich selber Akzente setzen? Zum Beispiel dadurch, dass ich die Schwellenländer ein bisschen anders gewichten möchte. Zum Beispiel dadurch, dass ich Small Caps eben auch ein bisschen höher drin haben will und nicht mit einem verhältnismäßig kleinen Anteil, wie es hier der Fall ist. Ich habe hier nochmal die Performance-Übersicht mit aufgerufen, wo ihr seht, dass dieses Produkt im Bereich der Weltprodukte ansonsten liegt und im Moment eben ausschließlich vom Global Titans 50 und vom schon besprochenen Value Factor dann outperformt werden. Ansonsten hängen die anderen ETFs hier sehr, sehr nah bei ihrer Performance zusammen. Aber einen Blick können wir hier auch nochmal auf die Zusammensetzung richten. Und da fällt beispielsweise dann auch sofort auf, wenn man sich an das Invesco Factsheet mit über 5% Gewichtung für eine Nvidia erinnert, dass hier auch schon mal eine etwa 20% geringere Gewichtung für die Top-Aktie mit dabei ist und dass eben nur 22%, das ist dann schon verhältnismäßig wenig, in die Top-10-Positionen geflossen ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, 10 von 4.982 Aktien sind auch ein sehr, sehr geringer Anteil in diesem Gesamtvermögen und dafür ist 22% dann natürlich viel. Was aber relativ wenig ist, auch im Vergleich zum MSCI World, der ja im Moment in der Invesco-Darstellung mit 72% USA-Anteil als Gewichtung daherkommt, ist, dass der All-Country World IMI mit weniger als 60% aufwartet und damit schon mal diese US-Gewichtung auf einem deutlich geringeren Level stattfinden lässt.
Ja, im Grunde damit ja auch so ein bisschen die strategischen Entscheidungen. Ne? Also du hast es dann schon gesagt, USA wird weniger und du hast ja quasi so einen Standardmix an Schwellenländeranteil auch mit drin. Und auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da kann man irgendwie von wahrscheinlich 10% bis 35% habe ich alles schon irgendwo begründet gesehen. Ich glaube, so regelmäßig werten wir das mal aus, dann sind wir hier so bei wahrscheinlich so 15% Schwellenländeranteil, die Schwellenländer jetzt gerade einfach an der globalen Marktkapitalisierung ausmachen. Also, dass man das vielleicht mal so als Zahl im Hinterkopf hat. Die Wirtschaftsleistung nach Bruttoinlandsprodukt, da liegen wir eher bei 40% bei den Schwellenländern. Aber das sind so die Größenordnungen, ne? Wie das hier zusammengemischt wird und was man am Ende hier dann im ETF bekommt.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist? Ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites. 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Und was ihr in der Umfrage dann als Daten seht, sind beispielsweise 66,6% als 3-Jahres-Performance für den Acqui IMI. Und es gibt quasi einen Kumpel. Also da kann man jetzt nicht sagen Schwester, weil der nächste ETF kommt nicht nur aus einem anderen Hause, von einer anderen Gesellschaft, der kommt vor allen Dingen von einer anderen Indexberechnungsstelle. Wir sind zum einen bei Vanguard und wir sind beim FTSE All World angekommen. Der hat nur 3.739 Positionen, ist dafür aber am europäischen Markt ein echtes Dickschiff, was Investments anbelangt. 43 Milliarden Euro sind da drin, bei einer etwas größeren TA 0,19, also etwas größer als die vom Acqui IMI. Aber ja, und hier ist der Ansatz eben der, dass euch hier das Angebot gemacht wird, in Schwellenländer und Industrieländer zu investieren und euren Small-Cap-Anteil, den steuert ihr, wenn ihr hier investiert, einfach besser selber und passt es selber über eure Gewichtung im Portfolio an. Ansonsten aber auch ein Riesending, Janis, seit 2019 erst hier am Markt und trotzdem schon 43 Milliarden eingesammelt.
Ja, also ein wahnsinnig populärer ETF. Ich glaube, dazu trägt auch bei, dass Vanguard als ETF-Anbieter sicherlich auch so mit einer der populärsten ist, das nehme ich zumindest wahr, die dann ja mit ihrem genossenschaftsähnlichen Konzept um die Ecke kommen, die auch lange alleine dieses Produkt angeboten haben, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und dann werden da auch viele Gelder eingesammelt. Und mittlerweile gibt es immerhin schon so ein bisschen mehr Konkurrenz auf dem Markt. So, und die Konkurrenz, die belebt da ja auch das Geschäft. Also iShares, Xtrackers, Invesco haben mittlerweile auch welche aufgelegt. Aber das ist eben noch gar nicht so lange her, die dann teilweise mit günstigeren TERs um die Ecke kommen. Also who knows, was auch hier passiert. Aber dieser Preiskampf, ich glaube so in dieser MSCI-Welt war das schon deutlich stärker. Hier kommt da gefühlt jetzt ein bisschen mehr rein.
Ja, aber viele dieser Produkte liegen ja so im Bereich von 15 bis 25 Basispunkten. Und ich meine, gemessen daran, was ich in meiner Ausbildung dann an Kosten für Investments kennengelernt habe, ist es ja immer noch sehr, sehr günstig. Auch gegenüber dem Global Titans ist es ja schon mal eine Halbierung, wenn ein ETF 25 Basispunkte hat und 60% weniger, etwas mehr als 60% weniger ist es eben, wenn es dann 19 Basispunkte sind. Ich habe gerade noch eine Sache nachgeguckt in unserer Liste, Janis, die wir so haben für die Abstimmung, ist es ja so, dass da auch die Assets under Management drin standen, wie es dann vor 2 Monaten war. Und da waren es eben 40 Milliarden. Das heißt, dass dieser ETF hier in den letzten 2 Monaten um 3 Milliarden Euro gewachsen ist. Mal eben auch 7,5%. Also auf so einer Größenordnung so zuzulegen, spricht einfach dafür, dass die Kunden, dann auch wahrscheinlich viele institutionelle Kunden, wirklich sehr, sehr zufrieden sind mit dem Fondsmanagement, mit der Abbildung der Wertentwicklung und hier eben dann einfach ihr Engagement in einem sehr diversifizierten Portfolio. Wie gesagt, hier im Grunde um die Abgrenzung vom FTSE All World vor allen Dingen darüber, dass es eben die Small Caps dann außen vor lässt. Und das wäre dann beim MSCI ja der Acqui ohne den IMI-Zusatz.
Und noch eine Besonderheit in diesem Vergleich der Indexwelten ist eigentlich immer wieder das viel diskutierte Land Südkorea, wo MSCI und FTSE einfach unterschiedliche Einstufungen vornehmen. Ich glaube sogar in dieser Welt, hier gleicht es sich wahrscheinlich aus, weil hier haben wir ja Industrie- und Schwellenländer drin. Das heißt, in beiden Fällen ist jetzt Südkorea dabei. Also der nicht nur von dem Indexanbieter Namen jetzt verleiten lassen, aber im MSCI World beispielsweise, da macht das einfach einen Unterschied, weil für die MSCI World ist Südkorea kein Developed Market, kein entwickelter Markt, kein entwickelter Kapitalmarkt in dem Sinne. Das ist so die offizielle MSCI-Erklärung, soweit ich weiß. Naja, und wenn wir halt mal bestimmte Aktien haben, die vielleicht auch mal aus Südkorea kommen, die vielleicht dann auch mal sehr gut performen, dann sind das so Dinge, lange Zeit liefen die, glaube ich, sehr, sehr gleich auf. Aber jetzt können das halt mal, das kann mal Renditeunterschiede erklären. Und natürlich mal dann ja, zugunsten, also Südkorea war jetzt in letzter Zeit einfach eines der besten Länder, muss man sagen. Ja, wenn man dann eher mal sagt, ja, es ist halt ein Industrieland, dann gewichtet man es eher höher und dann kann es dazu beitragen, dass in Renditevergleichen FTSE-Indizes auch mal besser dastehen als die von MSCI.
Ja, es ist zumindest jetzt hier so, dass der Vanguard-ETF eine Südkorea mit 2,84% im Moment gewichtet hat und dass der zuvor besprochene State Street, den ich hier nochmal einblenden kann, bei 2,77% liegt. Also da kann man im Grunde sagen, dadurch, dass ein kleiner Anteil von Small Caps mit drin ist, fällt das hier einfach ein bisschen geringer aus. Wahrscheinlich sind die da ansonsten relativ gleichartig unterwegs und wir werden ja im weiteren Verlauf auch noch dazu kommen, denn wir sind ja mit MSCI-Indizes auch noch nicht so ganz durch für den heutigen Tag.
Genau, zum Beispiel ein anderer, der MSCI ACWI Socially Responsible. So, da bewegen wir uns quasi noch in diesem Universum, das wir schon kennengelernt haben. Also wir sind jetzt im ACWI, wir sind da bei Industrie- und Schwellenländern, haben hier aber nochmal den einen Zusatz Socially Responsible. Also auch da kennt man ja das sogenannte ESG-Label, das dann nochmal mehr Punkte vereint, wo ich würde sagen, so der plakative Überbegriff ist oft so grünes, nachhaltiges Investieren. Aber das ist schon mehr, ne? Also auch Socially Responsible, das ist dann jetzt hier in dem Fall soziale Verantwortung. Da hat UBS einen ETF gelauncht, 0,25%. Da ist jetzt dann 6 Jahre alt, immerhin auch schon. Da gab es auch eine ganze Welle, würde ich sagen, dass mal solche ETFs kamen. Dann wurde es mal wieder so ein bisschen weniger oder viele haben das so ein bisschen mitgemacht, um in gewissen ja, Auswahlkriterien an Leuten, die einfach diese Kriterien mit drin haben wollen, nicht rauszufallen. Da würde ich sagen, auch so in der Investment-Community viel Diskussion darüber, was da sinnvoll ist oder was da nicht sinnvoll ist. Ich habe da gar keine so super starke Meinung dazu. Aber ich glaube, für alle, die hier ein Produkt haben wollen, wo sie wollen, dass auf soziale Aspekte geachtet wird im Auswahlprozess vom Index, da bekommt man hier eigentlich ein ganz gutes Produkt. 0,25%, da haben wir gesehen, das ist jetzt ein Ticken teurer, das ist normal. Eigentlich mit jeder Ebene, die man auf irgendwas draufpackt, kommt halt nochmal eine Kostenebene dazu. Genau, die Milliardengrenze haben wir hier noch nicht erreicht. Da würde ich sagen, so bei Weltprodukten, da würde man schon ganz gerne mal hinwollen, weil man nicht die üppigsten Margen hat und weil die Weltprodukte eigentlich eine große Zielgruppe ansprechen. Aber wer weiß, vielleicht kommt die UBS da noch hin.
Was hier ansonsten noch mit dazukommt, ist, dass bei diesem ETF die Gewichtung einzelner Aktien auf 5% begrenzt wird. Und damit geht es vor allen Dingen eben darum, dass es nicht zu stark von einzelnen Aktien abhängig ist. Das heißt natürlich immer zu dem Zeitpunkt, wo dann reallokiert wird und eine Broadcom und eine Taiwan Semiconductor und auch eine Nvidia haben einfach die Frechheit besessen, seit dem letzten Rebalancing dann einfach ein bisschen stärker out zu performen, waren eng an der Grenze dran und deswegen sind sie jetzt mit einem Tick oberhalb von diesen 5% gewichtet. Ansonsten im Sektor ist es einfach so, dass knappe 60% auch hier in den USA sind. Das ist bei den MSCI World Konzepten in jeglicher Form eigentlich kaum zu vermeiden, dass das passiert. Und das ist ja auch etwas, was viele Anleger erstens wollen, womit viele Anleger in den letzten 10, 15, 20 Jahren dann auch gut gefahren sind. Und das ist jetzt eben das vor allem das Ergebnis der Entwicklung an den Kapitalmärkten in den letzten 10 Jahren, wo die USA eben einfach brutal besser gelaufen sind als alles andere. Ansonsten Wenn wir hier nochmal zurückgehen auf unsere Gesamtliste, ist es in der Gesamtwertung im Moment so, dass er von den ETFs auf einer aktuellen Betrachtung sogar der drittbeste Performer auf einer Drei-Jahres-Ebene ist. Aber ihr seht hier eben auch, wenn ihr euch beispielsweise die Spalten für die 25er-Performance, für die 24er-Performance, für die 23er-Performance aktiviert, wie stark dann auch diese Unterschiede sind und wie unterschiedlich dann auch mal Sachen sind. Und von daher ist es dann manchmal gar nicht so lohnend, sich das so regelmäßig anzugucken. Also regelmäßig im Sinne von, dass man da alle 2 Monate raufguckt und dann Veränderungen im Sparplan vornimmt, sondern sich einfach mal irgendwie von einer Strategie angesprochen fühlt, die einen überzeugt und diese dann einfach mal so zunächst mal für 3, 5 Jahre umsetzt und dann auch guckt nach dem Motto, wo hätte ich eigentlich in der Vergangenheit mehr machen können und glaube ich, dass das, was in der Vergangenheit mehr gemacht hat, auch in der Zukunft zu einer Outperformance geeignet ist, um dann möglicherweise was im Portfolio anzupassen oder zu sagen, nö, eigentlich bin ich damit ganz zufrieden, einverstanden damit, was es so gibt und bin dann eben bei dem UBS-Produkt, was wir jetzt besprochen haben, dann eben nicht nur weltweit investiert, denn es ist ja auch eine Akquis-Strategie, sondern es ist hier eben auch so, dass man social responsible unterwegs ist, was auch dazu führt, muss man auch mal wieder sehen, dass die Positionsanzahl sich bei einem All-Country dann auf 562 Unternehmen reduziert. Also dieser vorhandene Best-in-Class-Ansatz, den man hier fährt, der sorgt trotz allem auch dafür, dass die Anzahl der Unternehmen, in die man investiert ist, ordentlich zurückgeht.
Das ist im Grunde ja auch dieser Punkt, wo wir jetzt so unterschiedliche Konzepte sehen. Und auch das ist wieder schön, da unterschiedliche Ausprägungen zu haben. Wenn du auf den Value-Faktor gehst, dann geht es irgendwie darum, du willst schon was mit deiner Rendite-Risikologik irgendwie machen und hast da irgendwie eine These, die du damit umsetzen willst. Hier in diesem Ansatz, Socially Responsible oder jetzt mal größer gefassten ESG-Ansatz, da kann man viel drüber streiten, ob das besser oder schlechter performt, aber per se möchte man damit eigentlich erstmal in eine andere Richtung gehen. Aber man diversifiziert definitiv etwas weniger. Ja, das ist so, weil wir hier weniger Positionen drin haben, weil ja Dinge ausgeschlossen werden sollen, per Definition. Also das ist so das, was es mit dem Investment selbst macht. Und auch spannend, wenn du nochmal auf die Zusammensetzung gehst, dann kriegst du hier auch was richtig Gutes für den YouTube-Titel. Tesla ist ja auf Position 4. Also wir können uns jetzt noch darüber unterhalten, wie wir Elon Musk oder Tesla finden. Das werden wir nicht tun. Aber was man hier natürlich verstehen muss, ein Index hat gewisse Regeln und dann sind das auch gewisse messbare Kennzahlen. Und es könnte beispielsweise sein, dass man Elon Musk total grauenhaft findet, aber dass Tesla vielleicht gute Gehälter zahlt. Ja, also sehr plakatives Beispiel jetzt. Aber irgendwie gibt es nun mal quantitative Regeln. Und das erlebe ich immer wieder, dass dann Leute Aktienunternehmen im Kopf haben, die in solchen Indizes landen, wo sie dann sagen, naja, dann passt das irgendwie doch nicht für mich. Ist, glaube ich, fair. Man muss sich nur bewusst sein, hier gibt es gewisse Entscheidungen, die müssen in irgendeiner Form getroffen werden. Die gelten auch hier für die ganze Welt gleich. Ne? Also ich kann ja eine ganz andere Meinung haben als du. Aber hier muss irgendwie faktenbasiert festgestellt werden, was da Phase ist. Und wenn man das ganz genau aussteuern will, wenn man komplett seine eigenen Moralvorstellungen umsetzen will, ich glaube, dann muss man wahrscheinlich in die Einzelaktienwelt gehen. Also da kann ich auch keinem ETF oder Indexanbieter einen Vorwurf machen. Das ist einfach so. Das muss man hier wissen.
Du musst, wenn du so eine Menge von Kapital allokierst und wenn du so eine Menge von Unternehmen ja in irgendeiner Form auch beobachten willst, eben genau dann auch hingucken können. Und auch die Berichtspflichten in diesen Bereichen sind ja wahnsinnig gestiegen. Also dass große Unternehmen dann inzwischen auch Abteilungen haben, um diesen Berichtspflichten zu genügen. Da muss man dann wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle mal nachfragen, ob man sich damit so einen großen Gefallen tut. Aber das werden wir jetzt auch nicht vertiefen. ESG ist ganz oft auch bei euch ein Thema, was euch nicht so vorgelagert interessiert. Dennoch ist es so, dass es viele Investoren gibt, für die das wichtig ist. Ich habe selber noch in meiner Beratungspraxis in den 90er Jahren Kunden in der Filiale gehabt, die sich damals schon nach ethischen, nach verantwortungsvollen Investments erkundigt haben. Und genau diese Zielgruppe wird eben mit einem Produkt, wie wir es hier haben, erreicht. Und eine andere Zielgruppe, nämlich die, die gar nicht so richtig damit einverstanden sind, dass in einem ETF-Portfolio beispielsweise beim MSCI World dann 72%, nicht nur wie bei dem Acqui-Produkt hier 57%, nein, beim World sind es 72%, die man aktuell in den USA investiert. Wenn man dazu etwas an die Seite stellen will, womit man das justieren kann, ist ein Weltkonzept in dieser Sendung vielfach positiv besprochen, vielfach bevor dieses Produkt rauskam, auch gerufen, am 6. März 2024 gelauncht worden, wo ihr eben seht, dieses Produkt ist genau da reingekommen, älter als 2 Jahre zu sein, weil wir haben im April dann damit angefangen, da auszuwählen. Da hat es dann genau gereicht, dass der MSCI World ex USA hier mit reingekommen ist. Und was haben wir hier vielfach besprochen? Wir haben ein Weltinvestment, bei dem ein Land außen vor gelassen wird, damit man insbesondere auch in einer kombinierten Investmentmethodik dafür sorgen kann, dass man den Anteil der USA sehr passgenau für sein persönliches Chance-Risiko-Empfinden aussteuern kann. Und da ist Xtrackers der Emittent gewesen, der im März 2024 diesen Schritt gegangen ist, mit 15 Basispunkten ein preiswertes Produkt auf den Markt gebracht hat, wo eben von den ungefähr 1300 Positionen, die der MSCI World hat, 758 übrig geblieben sind. Naja, und die Ländergewichtung sieht natürlich brutal anders aus. USA ist weg, das heißt, der ganze Rest verteilt sich komplett anders. Und wir haben hier eine Japan mit 20%, eine Kanada mit 10,5%, eine Großbritannien mit 10,5%, ein Frankreich mit 7,8%. Und immerhin noch auf Platz 5 in dieser Ex-USA-Gewichtung ist mit 7,6% Japan. 5. Platz. Beim Fußball wäre das zumindest Viertelfinale gewesen. Hat nicht sein sollen. Bei den Unternehmen ist aber dann Europa ganz vorne. ASML ist auf Platz 1 mit 2,99% gewichtet. Dass ich persönlich diesen ETF ganz besonders mag, ist kein Geheimnis. Den haben wir hier so oft rauf und runter beschworen. Aber das ist auch gar kein Problem an der Stelle, dass ich bei meiner Abstimmung absehbar da ein Kreuz mache. Aber das bringt uns zu einem Punkt, Janis, auch mal eins bei der Abstimmung nochmal zu erklären, dass man auch gar nicht nur ein Kreuz macht, sondern dass ihr aufgerufen seid, mindestens 2 oder, wenn ihr wollt, auch 3 Kreuze zu machen für die bis zu 3 überzeugendsten Weltindexkonzepte, die ihr in der 8er Auflistung seht. Über 7 Produkte haben wir jetzt hier besprochen. Und war es damals bei dir auch so, dass du dir so ein Ex-USA-Produkt gewünscht hast oder ist es einfach aufgrund deiner beispielsweise vielleicht auch value-lastigen Sparpläne gar nicht so richtig notwendig, weil darüber die USA dann sowieso weiter runtergewichtet sind?
Ja doch, also ich habe es mir auch gewünscht, muss ich schon sagen, weil dieser Value-Gedanke, ich glaube vorhin, da hatte ich es jetzt auch nicht dazu gesagt, aber letztendlich könnte man das auch umsetzen, weil die USA sind ja nicht nur der größte Aktienmarkt der Welt, sondern sie sind eben auch der teuerste oder vielleicht einer der teuersten. Also wenn wir da auf Kurs-Gewinn-Verhältnisse schauen, dann haben wir eben dort auch höhere Bewertungen. Und das haben wir jetzt nicht erst seit gestern, das ist schon länger so. Und die USA haben bisher immer wieder bestätigt, dass es gerechtfertigt war. Aber who knows, wie es da in Zukunft weitergeht. Aber das sind eigentlich 2 Effekte, die wir haben. Und mit dem Value-Effekt, mit dem Value-Faktor, könnten wir diesen Bewertungseffekt so ein bisschen abmildern. Und hier geht es einfach darum, pauschal zu sagen, weil unabhängig davon, ob wir die USA jetzt zu teuer finden oder zu günstig finden, dass wir sagen, okay, 70% sind vielleicht schon doch noch eine Menge. Wir haben auch Währungseffekte, also wir hängen dann ja auch mehr an dem US-Dollar, auch wenn man da wieder entgegenhalten kann. Viele der US-amerikanischen Unternehmen sind auch sehr global agierend. Das mildert das so ein bisschen ab.
Aber die gesamte Abrechnung läuft ja trotzdem in US-Dollar.
Genau. Die Abrechnung läuft in US-Dollar. Und das spüren auch viele Anleger, ne? Wenn man mal den MSCI World in Euro oder US-Dollar anschaut, da hatten wir auch Phasen in den letzten Jahren, als die Wechselkurse mal stärker geschwankt sind, dann waren es mal 10 Prozentpunkte in einem Jahr mehr oder weniger. Das macht halt schon einen Unterschied, ob du da jetzt irgendwie plus 10 oder plus 20% siehst. Langfristig gehen wir davon aus, so nach der Lehre, das mittelt sich mehr oder weniger aus. Aber das sind Punkte, das sind auch Punkte in meinem Depot, wo ich denke 70%, ich finde es einfach schon sehr, sehr viel. Und wenn wir nochmal zurückblicken, so 10 Jahre oder vielleicht dann sind es so 12, 15 Jahre, da gab es ja gar nicht so viele ETFs. Und dann ging es darum, wie stellt man sich dann eigentlich ein Weltportfolio zusammen? Dann kaufst du dir diesen ETF Asien und ETF Japan nochmal separat und dann hast du nochmal Südamerika, dann hast du vielleicht Nordamerika, aber findest nur USA. So, und dann hast du am Ende irgendwie so 7 ETFs und alle viel teurer und dann gab es die mal irgendwo kostenlos bei einem Broker für ein Jahr und dann war es doch wieder zu teuer. Also ein Kuddelmuddel, was da in vielen Depots, glaube ich, entstanden ist, also in meinem zumindest, wenn man das versucht hat nachzubauen, einfach nur um diese Steuerungslogik sich so ein bisschen beizubehalten. So, und jetzt schauen wir auf diese Welt, günstige ETFs, die wir simpel zusammenstellen können. Also du könntest den ja einfach nehmen und dann packst du einen MSCI World dazu. Und dann einfach in dieser Verhältnismäßigkeit kannst du dann selber schauen, ob du dieses USA-Risiko mit nur 2 ETFs relativ simpel rausnimmst. Ob man das will, diese strategische Entscheidung, die ist jedem selbst überlassen. Aber dass das ein sinnvolles Produkt ist, was einen Empfängerkreis hat, was auch ich interessant finde, da würde ich überall einen Haken dran machen. Und ich finde auch jetzt knapp 6 Milliarden. Das ist schon auch ein signifikantes Volumen, was jetzt in guten 2 Jahren in so ein Produkt gelaufen ist. In einer Phase, wo man ja sagen muss, ne, wenn viele Renditejäger unterwegs sind, die Renditejäger, die jagen ja auch die USA. Ne, und hier gibt es trotzdem genug Geld, das sich entschieden hat, okay, vielleicht machen wir hier mal ein bisschen US-Anteil runter.
Ja, und bei diesem Produkt können wir logischerweise noch gar nicht auf eine 3-Jahres-Performance gucken. Wir können uns nur mal angucken, wie lief das Ganze eigentlich im Jahr 2025. Und da ist es eben so, dass der MSCI World ex USA der zweiterfolgreichste in unserer 8er-Zusammenstellung war, geschlagen nur vom, da ist er wieder, der MSCI World Value Factor. Der hat 24,5% im vergangenen Jahr zugelegt. Und wenn man sich dann mal dem gegenüber den ganz normalen MSCI World anguckt, den wir hier ja von Invesco hatten, der hat eben im Jahr 2025 mit 7% deutlich schwächer performt. Das lag zum einen an dem von Jannis schon angesprochenen Währungseffekt, dass nämlich der US-Dollar auch ein bisschen Performance gekostet hat. Aber das war eben auch, dass im letzten Jahr zumindest die europäischen und insbesondere auch die asiatischen Märkte gut und besser gelaufen sind als die USA.
Ja, quasi. Wahrscheinlich auch Aufholeffekte, ne? Nachdem das irgendwie 10, 15, vielleicht sogar 20, 30 Jahre da die USA einfach konstant am Outperformen sind. Wenn wir noch länger zurückgehen, muss man auch sagen, da gab es immer mal Phasen, da war das auch nicht der Fall. Da wage ich jetzt keine Prognose für die Zukunft. Aber ja, wenn man sich breiter aufstellen will, kann man mal über diesen ETF nachdenken. Wahrscheinlich auch gar nicht nur in Kombi mit dem normalen MSCI World, aber eigentlich mit allen anderen ETFs, die einfach USA-lastig sind.
Ja, und damit haben wir 7 Produkte, die für den Portfolio Award in der Kategorie Aktienwelt nominiert sind, einfach mal besprochen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass für euch schon das ein oder andere Produkt mit dabei war. Aber bei der Nachnominierung kam es eben auch dazu, dass noch ein ETF nachnominiert wurde. Und der kommt quasi vom deutschen ETF-Papst, der sehr, sehr viel das passive Investieren beschworen hat, um dann einen ETF zu launchen, der so ein bisschen einen aktiveren Ansatz fährt. Und wir reden vom Gerd Kommer Multifaktor Equity ETF. Und den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, Jannis.
Ja, ich weiß nicht, ob es fair wäre, sogar zu sagen, wenn wir uns auf dieser Liste mal alle ETFs anschauen, mal mit Ausnahme der Global Titans, dass eigentlich alles, jeder einzelne Punkt, den wir besprochen haben, taucht irgendwo beim Getcommer ETF auch. Also die haben da wirklich schon alles Mögliche reingepackt. Fangen wir vielleicht mit den simpleren Fakten an. 0,45% an TER, da sind wir hier an Stelle 2, wenn wir mal mit den teuersten ETFs anfangen. Also der ETF ist jetzt wirklich nicht der günstigste. Über die Ecke kommt er nicht. Das nehme ich auch so als Kritikpunkt, so auch bei meiner Community und den Just ETF-Lesern und Zuschauern immer wieder war, dass die sich wünschen würden, dass der doch noch ein bisschen runtergeht, weil Gerd Kommer natürlich auch selber predigt und weiß, wie wichtig auch Kosten sind, um am Ende die Rendite bei sich selber zu halten. Aber er hat hier einiges eingebaut. Wir haben hier die gesamte Welt, also wir haben hier auch die Schwellenländer drin, wir haben hier auch kleine Aktien drin. Wir haben hier auch ESG-Kriterien drin, so wie ich Gerd Kommer verstehe, so ein bisschen widerwillig, also das ist da jetzt nicht der allergrößte Befürworter, aber es ist auch eine Notwendigkeit, damit ja die großen institutionellen Investoren da auch Geld allokieren können. Also am besten bei Gerd Kommer alles selber nochmal nachhören. Aber das ist so nehme ich seine Meinung dabei. Und dann haben wir viele Faktoren drin und letztendlich so ein bisschen ja, Annahmen, die natürlich auch datenbasiert sind, welche Aktien vielleicht eine Outperformance liefern oder welche eine Outperformance verhindern können und Ausschlusskriterien definieren. Also wir haben hier Momentum mit drin, wir haben hier auch Value mit drin, wir haben hier Quality mit drin. Wir haben hier auch Size mit drin. Size heißt eben auch kleine Aktien, tendenziell höher gewichten. Das IPOs, also so ein SpaceX beispielsweise, das landet hier nicht drin, wenn jetzt ein Börsengang passiert ist, weil man da jetzt historisch im ersten Jahr nach dem Börsengang eher von einer Underperformance ausgeht. Super viele Dinge. Und ein Punkt noch, die Marktkapitalisierungsgewichtung steckt hier nur zu 50% drin. Die anderen 50% sind nach Bruttoinlandsprodukt. Das hat unter anderem zur Folge, dass beispielsweise auch die USA hier geringer gewichtet sind, dass Schwellenländer auch deutlich höher gewichtet sind, weil das die Wirtschaftsleistung, das BIP bei den Schwellenländern liegt bei etwa 40%, Marktkapitalisierung bei 15%. Wenn man sich in der Mitte trifft, müsste es ungefähr zwischen 25% und 30% liegen, nehme ich jetzt mal an. Genau, aber das sind alles die Effekte und die packt Getcommer alles, ja, packt alles hier zusammen in einen ETF und kommt hier auch auf eine relativ anders aussehende Zusammensetzungsliste, würde ich sagen, als bei den ETFs, die wir bisher gesehen haben.
Ja, Südkorea-Anteil, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen mit 2,7%, 2,8%, der ist hier in der Tat bei 3% und schon sehr, sehr nah an der Gewichtung von deutschen Aktien dann. 3,5% sind es hier. Diese 0,45%, da sage ich dann auch ganz ehrlich, die empfinde ich da auch gar nicht so als das Thema, weil man muss ja einfach sagen, hier wird eine etwas andere Strategie gefahren. Wir reden bei den Produkten, auch wenn sie 0,2%, 0,25% an Kosten haben, eben darüber, dass es hier sehr, sehr stark standardisierte sind. Das Produkt weicht vom Standard ab und da finde ich 0,45% eigentlich eher günstig. Also wenn man sich so halbwegs aktive Strategien dann anguckt, dann ist es eigentlich so, dass es schwierig ist, die unter 1% zu bekommen. Also von daher, die Kritik, die du hier anbringst, die finde ich vor dem Hintergrund der ETF-Betrachtung vollkommen in Ordnung. Sehe sie aber bei diesem Produkt ein bisschen anders. Und was dann aber trotzdem für uns alle natürlich dann spannend ist, wir können jetzt hier mal ein bisschen auch reingucken. Wir haben das Jahr 24, wo dieser ETF schon am Markt war und wo wir gucken können, wie hat er denn eigentlich abgeschnitten gegenüber den anderen Produkten, die da eben schon eine Performance haben. Und da ist zunächst mal die interessante Erkenntnis, dass im Jahr 24 dieses Thema Value noch gar nicht so richtig gut funktioniert hat. 12% schwächste Performance von denen, die wir hier haben. 7 ETFs sind da mit einer Performance mit dabei. Knappe 20% hat Getcommer mit seiner Strategie gemacht. Aber dann sind dann eben der MSCI All Country World IMI, der FTSE All World, der ACWI Socially Responsible und auch der MSCI World selber jeweils im Bereich zwischen 23% und 26% geschlagen, mal wieder von dem häufigeren Sieger hier in dieser Ausgabe. 40%, 39,68 ganz präzise, waren es beim Dow Jones Global Titans Index im Jahr 24. Nicht ganz unschuldig daran, dass die Gesamt-3-Jahres-Performance bei den knapp 80% liegt. Und wenn wir ins Jahr 25 gucken, dann sehen wir auch hier, dass der Komma-ETF da ja gerade mal in der oberen Hälfte angekommen ist, nämlich auf Platz 4 von dann 8 und geschlagen wird wieder vom Titans, vom MSCI World ex-USA, der hatte da 25, wie schon besprochen, ein gutes Jahr, und vom in 25 sehr starken Value-Faktor. In dem Jahr war es dann so, dass die ganzen anderen Weltstrategien schlechter abgeschnitten haben, insbesondere auch der Social Responsible, der hat nur 3% in dem Jahr gebracht. Also sagen wir mal so, das Jahr 25 war eines, was Getcommer bei dem Weltansatz mit seiner Strategie recht gegeben hat. Im Jahr 24 sah es da anders aus und jetzt ist es eben zumindest mal so, dass dieser ETF gerade seinen dritten Geburtstag hinter sich gebracht hat, somit auch eine 3-Jahres-Performance hat und wenn man nach der nochmal sortieren und ist eben einfach so mittendrin. 62% der All-Country-World-IMI ist dann eben ein Tick drunter. Der FTSE All-World ist ein Tick drüber. Der ACWI Socially Responsible ist auch drüber. Naja, bei den Spitzenreitern haben wir auf der 3-Jahres-Performance schon besprochen, aber da ist es eben so ein bisschen so, also da hat sich noch keine besondere Outperformance gezeigt. Aber es kann was anderes sein, was im Übrigen auch total wertvoll ist. Ihr habt hier eine marktadäquate Performance, auch auf Basis der etwas höheren Kosten, aber ihr habt jemandem, dem ihr vielleicht etwas entgegenbringt, was ihr einem anonymen Indexkonzept nicht so entgegenbringen könnt, nämlich Vertrauen. Und Getcommer hat für den deutschen ETF-Markt eine ganze Menge getan. und verdient tatsächlich auch Vertrauen. Und wir haben es eben auch in der Nachnominierung gesehen. Der Komma-ETF ist insgesamt zweimal nominiert worden, hat dann auch in der Bewertungsphase, was zu diesen finalen Nominierungen dann geführt hat für euch, gut abgeschnitten. Und von daher ist ja eine sehr, sehr schöne Ergänzung, gerade zum Ende auch dieser Ausgabe hin, weil es dann eben nochmal ein anderes Konzept ist als die anderen, naja, sagen wir mal die ersten sechs, die wir vorgeschlagen haben. Weil die siebte Vorstellung war der Ex-USA und das ist ja auch eine etwas aktivere Abweichung von einer Weltstrategie.
Ja, man muss ja auch sagen, allein die unterschiedliche Gewichtung hier mit den USA, die macht natürlich auch einen enormen Unterschied. Also Gerd Kommer kann jetzt seine smarteste Strategie quasi bauen und Faktoren einbauen. Angenommen, Schwellenländer underperformen über die nächsten 5 bis 10 Jahre, beispielsweise die USA, dann wird natürlich dieser ETF darunter leiden. Das ist erstmal ganz, ganz natürlich. Auf der anderen Seite kauft man sich jetzt einfach ein bisschen weniger Klumpenrisiko in diesem ETF ein. Das ist irgendwie der Deal, auf den man sich da auch einlässt. Und ich bin auch bei dir mit der Kostenquote. Vergleicht man das mit, also im Vergleich dazu, dass hier so viel drinsteckt oder was man da bei der aktiven Fondswelt draufschreiben würde, das wäre viel mehr. Oder, soweit ich weiß, ist es ja auch das, was Gerd Kommer in seinem eigenen Ansatz der Vermögensverwaltung umgesetzt hat für Kunden. Meine These wäre, das war auch da ein Ticken teurer, also dass der ETF jetzt eine Lösung, also für jeden, ne? Also ich kann meine ersten 10, 20, 30 Euro nehmen und hier in ein Konzept investieren, das ausgereift ist und was für manche vielleicht zu komplex ist, das wäre auch völlig fair. Aber wir haben hier günstigen, schnellen Zugang zu einem Vermögensverwaltungskonzept von einfach einem der renommiertesten ETF-Anleger, dem ETF-Papst in Deutschland. Also das finde ich auch, muss man mal positiv hervorheben. Und er stellt sich auch den Ganzen, ne? Also mal ein Produkt rauszubringen mit Rendite-Tracken und so. Alles, was wir hier machen, mal ganz genau auf die Finger schauen, musst du dich auch erstmal trauen. Also ich finde es sehr begrüßenswert, dass es so ein Produkt gibt und bin sehr gespannt, wie da die Abstimmung laufen wird.
Genau. Und da sind wir jetzt im Grunde auch angekommen. Das war eine von 15 Kategorien, in denen ihr aufgerufen seid, eine Bewertung abzugeben. Und neben den vielfältigen Aktien und strategischen Themen könnt ihr eben auch über Rohstoffinvestments abstimmen. Ihr könnt über Gold abstimmen. Auch der Geldmarkt, den Matthias Schmidt und ich ja auch schon mal hier aufbereitet haben. Das Anleihethema ist mit dabei. Und natürlich sind auch Newcomer mit dabei. Denn zwei Sachen sind nachzutragen. Jetzt ist es hier so, ihr seht hier gerade ein von Scalable gesponsertes Format mit einem Gast von Just ETF, der ja oder dessen Unternehmen ja auch zu Scalable gehört und wo wir einen ETF, der beim Weltthema natürlich auch eine gewisse Rolle spielt, überhaupt nicht erwähnt hatten. Aber das hat ganz einfache Regeln und die gelten natürlich auch für den Scalable MSCI All Country World ETF. Der ist nämlich erst am 11. Dezember 2024 gekommen. Der ist also zum heutigen Standpunkt und vor allen Dingen auch zum Redaktionsstandpunkt, wo wir gesagt haben, die ziehen wir heran, nämlich dem 30.03. Da ist er eben auch nicht 2 Jahre alt gewesen, von daher konnte der hier gar nicht teilnehmen. Läuft bei den Newcomern aber mit, muss sich da aber einer sehr umfangreichen Konkurrenz stellen, denn da sind es im Gegensatz zu vielen anderen Rubriken nicht 8 Produkte, die nominiert sind, sondern immerhin 12. Also von daher sehr umfangreicher Wettbewerb auch in dieser Kategorie. Und da geht es dann auch so ein bisschen breiter. Da geht es um Nasdaq Premium Income Active, da geht es um Strategic Metals, da geht es um Global Quality Dividends. Also eine ganze Bandbreite an spannenden Indexkonzepten, die dann bei den Newcomern auch noch mit bei sind. Naja, und darüber hinaus könnt ihr auch darüber abstimmen, wer aus eurer Sicht der ETF-Broker des Jahres ist. Und so habt ihr die Möglichkeit, einfach mal daran teilzunehmen. Und vielleicht ja auch, wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann am 8.9. in München bei der Verleihung des ersten Portfolio Awards mit dabei zu sein. Da seht ihr Jannis, da seht ihr mich, da seht ihr viele andere, die ihr kennt. Ich glaube, Christian Röhl hat sich den Termin auch schon in seinem Kalender eingetragen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei dieser Abstimmung mitmacht, wenn ihr die dann eben auch durch eure Meinung, durch eure Expertise entsprechend aufwertet. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben bei der Vorbereitung, euch da ein umfangreiches Angebot zusammenzustellen. Und natürlich habt ihr dann auch die Möglichkeit, aus 7 ETF-Anbietern den ETF-Anbieter des Jahres zu wählen, wo wir die Häuser mit reingenommen haben, die bei uns am meisten Nominierungen auf sich vereinnahmen konnten. Das waren mit 24 iShares, mit 20 Amundi, 13 Nominierungen haben insgesamt die X-Trackers-Produkte bekommen und mit 10 ist Invesco auf Platz 4. Und Platz 5 teilen sich dann drei Häuser, nämlich Vanguard, HSBC und WisdomTree. Diese 7 ETF-Anbieter sind zum ETF-Anbieter des Jahres nominiert. Wir wollten es da ein bisschen stärker verdichten und da könnt ihr dann entweder 2 oder 3 Anbieter auswählen. Und ganz wichtig, ihr habt auch in jeder Kategorie eine Opt-out-Möglichkeit, einfach ganz nach unten scrollen und sagen, ich habe bei diesem Produkt, in dieser Produktkategorie keine Meinung, ich investiere da nicht, ich würde ganz gerne mit der nächsten weitermachen. Auch diese Möglichkeit habt ihr. Janis freut sich, wenn ihr bei der Sache teilnehmt. Ich freue mich, wenn ihr da teilnehmt. Ich freue mich im Übrigen auch darüber, wenn ihr uns vielleicht hier auch reinschreibt, welche ETFs ihr am besten findet, welche euch vielleicht auch gefehlt haben. Denn muss man ja auch sagen, kein Award kann es bewerkstelligen, dass alle Bedürfnisse, alle Investmentbedürfnisse von Einzelnen berücksichtigt werden. Wir haben durch den Expertenbeirat, glaube ich, eine sehr, sehr gute, breite Aufstellung, wo auch ESG-Liebhaber mit dabei sind, wo auch eine gehörige Portion ESG-Expertise mit dabei ist. Daniela Helemann, unsere Chefredakteurin, ist für ihre Arbeit da auch schon mal mit einem Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Also das sind in der Tat alles Themen, die reinspielen. Aber trotzdem kann es eben sein, dass man mit dem einen oder anderen unzufrieden ist. Was waren denn jetzt, wir haben Welt einmal durch, aber was waren denn so in der Vorbereitung für dich die Highlights bei diesem ganzen Abstimmungsprozess, Janis?
Also ich würde sagen, ich beschäftige mich ja schon sehr viel, naturgemäß, mit ETFs. Aber trotzdem doch noch irgendwie Neues zu sehen. Also das ist einfach so. Ne? Man lernt da selber nicht aus und stellt fest, welche Konzepte es überhaupt gibt. Und klar, für die eigene Anlageentscheidung, man will es irgendwann auch nicht zu verkomplizieren. Und nicht jeder muss jetzt irgendwie 100 ETFs da auf den Prüfstand stellen. Aber trotzdem mal verstehen, was es da gibt. Und ich meine, gerade für uns und ich glaube auch dem allermeisten deiner Zuschauer, die haben schon Lust, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, da tiefer reinzugehen. So geht es mir selber auch. Und da sieht man schon vieles Spannendes. Man sieht manchmal auch diese Performances, ne? Also diese Dinge, die man feststellt, okay, Value läuft gut, Momentum läuft gut, Großaktien laufen gut. Dinge, die widersprüchlich klingen, die man sich dann mal versucht zu erklären. Also da durchläuft man jede Menge Phasen. Auch in dem Geldmarktbereich, muss ich sagen. Also wenn es darum geht, wie man vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Tagesgeldkonto nutzt, aber mal so Produkte, handelbare Produkte findet. Ich glaube, jetzt in dem Weltbereich haben wir vielleicht noch den Bereich besprochen, wo die allermeisten auch einen einfachen Zugang und intuitives Verständnis haben. Und ich hoffe,
das haben wir ja auch bei den Nachnominierungen gesehen. Ne? Wir hatten im Weltbereich insgesamt 7 Nachnominierungen. Das war in der Tat auch die intensivste Nachnominierungswelle, die wir da insgesamt hatten. Wobei beispielsweise auch in Amerika gab es auch insgesamt 4 Nachnominierungen. Aber dann gibt es eben auch mal Märkte, wo es dann mit den Nachnominierungen wirklich schwieriger geworden ist und wo es auch manchmal gar keine gab. Und das war in der Tat spannend.
Ja, also die Produktauswahl auch in dem Bereich ist einfach riesig. Und dann im Geldmarktbereich, denke ich mir, das ist ein Produkt, ich glaube, das verstehen ganz viele erstmal nicht oder haben sie es sich noch nicht angeschaut. Und da kann ich nur mal dazu ermutigen, wenn man dann ohnehin mal diese Abstimmung durchläuft, dass man sich einfach diese Produkte mal anschaut und vielleicht dann auch da Dinge lernt und feststellt, dass es da sinnvolle Produkte gibt, die so ein Portfolio auch ergänzen können. Also bei mir, selbst bei mir, war das auf jeden Fall der Fall.
Ja, und also Geldmarkt ist beispielsweise auch ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig dieser Expertenbeirat ist. Denn als wir das Ganze konzipiert hatten, da war es eben so, dass im Wesentlichen Ralf Andres, Daniela Helemann und ich da zusammensaßen und erstmal so eine Kategorisierung gemacht haben. Die hat sich, die war im Aktienbereich für uns relativ schnell klar, wobei wir da auch nochmal Veränderungen vorgenommen haben. Da gab es eine intensive Diskussion darum, nehmen wir Deutschland mit rein, nehmen wir Deutschland nicht mit rein. Ne, die Homebuyers kann man zumindest auch mal ein bisschen unterstützen. Ihr merkt daran, welche Meinung ich hatte und bei welcher Meinung ich dann eben auch den Kürzeren gezogen habe. Das gehört dann eben auch dazu. Aber dass der Geldmarkt mit dabei ist, das ist im Grunde genommen so eine Anregung von Matthias Schmidt gewesen. Mit dem habe ich das erste Telefonat dazu geführt, ob er Lust hat, da in den Expertenbeirat zu kommen. Dann hat er gesagt, und dann haben wir den grundsätzlichen Aufbau mal durchgesprochen. Und hat er gesagt, wo ist denn Geldmarkt? Der Geldmarkt muss da rein. Geldmarkt muss da rein. Und es war sehr, sehr vehement. Und dann habe ich das gegenüber den beiden Kollegen dann eben auch vertreten und gesagt, du, also hier ist es schon so, Ralf Daniela, dass der Matthias da relativ vehement das sagt. Und kommt dann eben auch mit Angebot. Und das ist ja dann eben auch so, wenn man sich anguckt, was da auch an Geldern drin ist. Ne? Wenn wir beispielsweise den Euro Overnight Rate nehmen, da sind einfach mal 22 Milliarden drin. Wenn wir den iShares US Dollar Treasury nehmen, den kurzfristigen, dann sind 16 Milliarden Dollar drin, sind 16 Milliarden Euro drin. Und last but not least bei den AUM-Spitzenreiter haben wir auch noch von Amundi den Smart Overnight Return mit 6,3. Also da ist schon richtig Geld drin. Da werdet ihr dann aufgefordert sein, auch nochmal ein bisschen spezieller auf die TR zu gucken, wobei ich da beruhigend schon mal sagen kann, die meisten Produkte sind im Bereich von bis zu 10 Basispunkten unterwegs. Es gibt zwei Produkte, die sind oberhalb dessen. Da muss man dann aber auch dazu sagen, das sind dann gleichzeitig auch diejenigen, die über die Performance-Auswertung in diese Auswahl gekommen sind. Das sind der PIMCO Euro Short Maturity und der Franklin Euro Short Maturity, also zwei Produkte mit einem auf den ersten Blick relativ ähnlich wirkenden Ansatz, den wir heute nicht besprechen. Aber klickt euch da durch, beteiligt euch selber mit eurer Expertise an dieser Abstimmung und helft anderen Anlegern dabei, das wirklich Beste in ihr Depot zu kaufen. Denn das ist genau der Ansatz. Wir wollen die besten Produkte mit eurer Unterstützung identifizieren. Was kommt bei euch besonders gut an? Was sollte man in den nächsten 12, 36, 60 Monaten oder vielleicht auch in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren im Depot haben? Das Altersvorsorgedepot kommt, da kommt noch ein bisschen was anderes dann noch mit dazu. Eure eigenen Sparpläne laufen und da haben wir jetzt viele, viele Angebote besprochen. Ja, und das eine Sache sollten wir uns hier nochmal angucken. Das war zumindest so den kleinen Werbeblock, wo man auch nochmal sagen kann, ihr habt ja den Link zu der Watchlist mit dabei. Und wenn ihr aus dieser Übersicht dann beispielsweise alle markiert, dann könnt ihr euch einen Detailvergleich anzeigen lassen. Den haben wir hier mal aktiviert. Und der ist insofern ganz schön, dass wenn ihr das Ganze auf 6 Produkte verengt, dass ihr eine Darstellung habt, wo ihr diese 6 Produkte wirklich nebeneinander nochmal ein bisschen genauer euch angucken könnt. Und um das machen zu können, schmeißen wir jetzt einfach mal die beiden jüngsten Produkte, nämlich den MSCI World ex-USA, aus diesem Vergleich raus. Und zusätzlich schmeißen wir auch den Komma-ETF mit raus, der hier ist. Und dann sind wir genau in der Situation, dass wir jetzt 6 Produkte noch in der Betrachtung haben und hier eben auch ein bisschen intensiver rangehen können, uns mal eine 3-Jahres-Performance im Chart angucken können, wo man eben sehr, sehr schön sieht. Also Value ist ja gut und schön, dass es im Moment so toll aussieht. Aber wenn man mal den 3-Jahres-Vergleich hat, dann waren es eben insbesondere die letzten 12 Monate, wo das Ding gelaufen ist. Denn seit April 25 wurde diese Outperformance dann generiert. Also nach Trumps legendärer Pressekonferenz war diese Strategie auf ungefähr 2/3 der Wegstrecke noch der schlechteste Performer oder noch mit der schlechteste Performer und hat sich jetzt eben an die Spitze gekämpft. Was habt ihr da noch alles drin, Janis? Wir sehen hier Basisinfos, die mal nebeneinander gestellt sind.
Genau, also Basisinfos, die ganzen Standardsachen, die wir jetzt auch hier durchgegangen sind. Wenn du noch weiter runter gehst, dann auch Rendite-Risikometriken beispielsweise. Also das kann man sich ja dann nochmal anschauen. Kauft man hier vielleicht mal mehr Rendite mit mehr Risiko ein beispielsweise? Oder hier die Top 10 Position. Auch da sieht man es im Vergleich. Natürlich jetzt viele Zahlen, viele Dinge, die man da erfassen muss.
Auch das ist schön. Man sieht eben hier sofort das Gewicht der 10 größten Positionen, wo man dann eben sofort mal die Bandbreite mitbekommt. Hier wieder der Hinweis, der Invesco ist nicht dabei, aus Gründen, die wir jetzt für ans Bein genagelt bekommen, das muss man nicht permanent wiederholen. Aber das ist eben schon so ein, leider Gottes, ein Darstellungsnachteil bei den synthetischen Produkten. Aber wir wissen es auf der anderen Seite ja auch, weil wir es uns vorhin angeguckt haben, dass die Gewichtung da auch ganz ordentlich ist. Aber hier mal schnell zu sehen, dass so eine 10er-Gewichtung zwischen 22% und eben 60% beim Global Titans 50 liegen kann, ist schon immens.
Genau. Auf jeden Fall, darunter auch die USA-Gewichtungen, sind wir auch immer wieder drauf eingegangen. Und da sieht man eigentlich dann einfach mal faktisch, klar, ne, im Vergleich, wo steht man da eigentlich und wo stehen diese Konzepte?
Dieser Vergleich. Technologiegewicht ist sehr schön.
Genau. Der Vergleich würde jetzt keinen Sinn machen, wenn man hier mit 5 MSCI World ETFs vergleicht. Das kann man auch machen. Dann kann man auch nochmal gucken, gehen die Linien auseinander oder nicht. Aber gerade hier, wo wir ja schon sehr unterschiedliche Konzepte haben, und das war ja auch das Ansinnen dahinter, ne? Also dass man jetzt nicht sagt, wir haben hier 6-mal MSCI World und 2 andere drin, sondern die Konzepte sollen in sich schon irgendwie auch Unterscheidbarkeit bieten, dass man das einfach hiermit machen kann. Unterschiedliche Konzepte verstehen, basierend auf den Dingen, die wirklich da drin stecken.
Genau, also wir haben eben in der Tat nach verschiedenen Kriterien gesucht und Janis hat es angesprochen, der MSCI World, der wird natürlich von vielen Anbietern einfach abgebildet. Aber es waren verschiedene Produkte auf den MSCI World im Angebot, aber Expertenbeirat, 7 Menschen haben dann abgestimmt und es war total eindeutig, dass ausschließlich der Invesco vom klassischen MSCI World in diese Top 8 reingekommen ist und deswegen eben einer der Kandidaten ist. Wenn ihr jetzt selber in einen anderen MSCI World spart, dann ist das nicht der dem zugrunde liegende Auftrag, verkauf den und setzt um. Eine Möglichkeit könnte es aber sein, dass wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt in den MSCI World investieren, dass ihr dann zu einem bestimmten Termin einfach mal sagt, naja, dann mache ich doch die weitere Sparleistung, die ich investieren will, in den ETF, der im Moment am günstigsten ist und wo ich davon ausgehen kann, dass die diese Gebühren jetzt in den nächsten 12, 24, 36 Monaten auch nicht wieder anheben werden. Das ist zumindest eine Geschichte. Ihr müsst ja nicht nur ein MSCI World ETF bei euch im Portfolio haben. Aber wenn es so ist, dann werdet ihr an den 0,12, 0,15, 0,2% ja auch nicht zugrunde gehen, sondern kommt dann eben einfach damit klar, dass ihr einen Müll, einen wirklichen Schnaps von 10, 15 Basispunkten mehr bezahlt und damit wird es euch dann trotzdem auch gut ergehen, wenn die weltweiten Aktienmärkte weiter steigen. Darauf hoffen wir für euch, darauf hoffen wir für uns selber, Janis. Und ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Haben wir aus deiner Sicht für die Darstellung von Portfolio Award und insbesondere unserem ersten Kapitel, der ersten Abstimmung Aktienwelt, etwas vergessen?
Ich glaube, das passt. Wir haben da eine ganze Menge gecovert. Ich kann ja auch aus meiner Sicht sagen, das war ja das Ansinnen von uns allen, dass wir packen hier nicht einfach irgendwelche Produkte rein, nicht nur die größten Produkte, sondern auch ihr habt da ja für gekämpft. Es soll hier eine Auswahl sein und es sollen wirklich gute Produkte am Ende dabei rauskommen. Jeder muss selber entscheiden, was damit getan werden soll und zu welcher Strategie das passt ohnehin. Aber hier ist sehr, sehr viel Schweiß reingeflossen, sehr, sehr viele Gedankenarbeit, sehr viel, wo wir auch ins Sparring gegangen sind und wo ihr dankenswerterweise auch mit all eurem Input immer wieder auf mich zugekommen seid oder wir das einfach alles durchgehen. Welche Daten schauen wir uns an, was macht Sinn, wo macht das keinen Sinn, immer wieder hin und her justiert. Du hast es auch gesagt, es gibt keine perfekte Welt hier. Aber wir können ja alle hier unser Bestmögliches geben, unser Wissen einbringen, dass hier sehr gut wird. Und da habe ich schon ein gutes Gefühl und ich bin selber gespannt einfach, was da rauskommt und welche Indikation uns das eigentlich geben wird. Und dann wird es das hoffentlich noch viele Male wieder geben und dann gucken wir auch mal, wie sich da die Ergebnisse von Jahr zu Jahr verändern. Also ich glaube, es kann immer und immer spannender werden, dann auch mit der Zeit, und das so weiterzuentwickeln. Da freue ich mich drauf.
Ja. Wir uns auch. Von daher danke auch an dich, an das Team von Just ETF. Auch an dieser Stelle schon mal der herzliche Dank an unseren Expertenbeirat. Auch natürlich an die Sponsoren unserer Veranstaltung, die das im Grunde genommen ja erst möglich machen, dass es sowas gibt. Auch wichtig. Und jetzt seid ihr gefordert mit 3 Dingen. Bleibt gesund, bleibt investiert und stimmt ab beim Portfolio Award 2026. Das waren Janis Lorenzen aus Hamburg und Icke, wie üblich, aus Berlin. Macht's gut.